Wir sind als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sicherlich auch ein Stück weit dahingehend konditioniert, in solchen Situationen checklistenartig zu funktionieren. Und die Frage der Bewältigung, des Umgangs mit dem, was da möglicherweise dann auch in unserem Kopf abgeht, was da mit unserer Seele passiert, das findet in aller Regel danach statt.
Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
In diesem Podcast thematisieren wir Gewalt durch Schusswaffen, Amok und Terror. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
Im Münchner Tatort unklare Lage fallen in einem Bus während einer Fahrscheinkontrolle tödliche Schüsse. Der Täter, ein 19-jähriger Münchner, flüchtet, wird aber kurze Zeit später von einem Spezialeinsatzkommando gestellt und erschossen. Als die Ermittler dann seinen Rucksack durchsuchen, finden sie Ersatzmagazine und ein Funkgerät. Gibt es also vielleicht noch einen zweiten Täter und ist vielleicht noch ein viel schlimmerer Anschlag geplant?
Durch die sozialen Medien verbreiten sich verschiedene Gerüchte. Die Bevölkerung ist alarmiert, die Stadt wird komplett abgeriegelt. Wie der Titel schon verrät, die Lage ist unklar. Und das Ermittlerteam Leitmeier und Bartitsch beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit. Einerseits, um weitere Opfer zu verhindern und andererseits, um die unüberschaubare Lage irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Unfassbar spannender Film auf jeden Fall, oder? Mhm. Wie ist es dir ergangen, Philipp?
Definitiv einer der besten Tatorte der letzten Jahre mit Abstand. Sehr, 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 sehr gut.
Wow, also, sowas sag ich doch sonst immer, solche Übertreibungen. Aber eigentlich ist es in diesem Fall ja auch gar keine Übertreibung. Es ist auf jeden Fall wirklich ein großartiger, herausragender Tatort. Und das werden wir natürlich nochmal gleich am Ende in jedem Detail ganz ausführlich besprechen.
Genau, warum wir den so gut finden oder ich den so super finde, das hört ihr auf jeden Fall gleich. Aber wir können ja erstmal kurz in das Szenario reingucken. Mhm. Falls ihr euch fragt, kommt mir alles irgendwie ein bisschen bekannt vor. Mich persönlich hat das ganze Szenario sofort an den rechtsradikalen Anschlag im Münchner Olympia-Einkaufszentrum OEZ 2016 erinnert, bei dem der 18-jährige Täter David Sonboli 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat. Vor allem diese ganzen Gerüchte, die so durch die Stadt wabern und die Panik, die sich ausbreitet, weil jeder denkt, oh, da läuft gerade einer mit einer Waffe rum, das ist schon sehr nah dran am echten Fall.
Total. Im Film wird dieser Anschlag sogar an 2 Stellen konkret angesprochen. Wir haben im Vorfeld aber mal bei den Produzenten des Films nachgefragt und da hieß es, es geht nicht darum, jetzt die Geschichte des OEZ-Anschlags nachzuerzählen. Vielmehr geht es um die Vorgehensweise der Polizei in solchen, wie der Name schon sagt, unklaren Situationen, wo halt niemand weiß, kommt da noch was? Gibt es noch mehrere Täter an anderen Orten und so weiter?
Genauso eine unklare Lage gab es auch im Jahr 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Am 26. April durchkämmt ein 19-jähriger ehemaliger Schüler Raum für Raum, Etage für Etage und erschießt dabei 17 Menschen, 11 Lehrer und Lehrerinnen, eine Referendarin, die Schulsekretärin und einen Polizisten. Wir sprechen heute mit jemandem, der damals mit dabei war. René Treunert war vor 20 Jahren einer der Einsatzleiter der Polizei. Hallo Herr Treunert, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielleicht, Herr Treunert, können Sie mal den Moment kurz beschreiben, in dem Sie von der Situation in der Schule erfahren haben.
Ja, ich war an diesem besagten Tag damals in meiner normalen Funktion als Polizeichef der Stadt Jena, in Jena ganz normal im Dienst und bin dann durch die Kollegen meiner Dienststelle informiert worden, dass es in Erfurt ein Ereignis gibt, bei dem geschossen wird, und habe mich dann unmittelbar beim Diensthabenden gemeldet und habe mich dort in die Lage versetzen lassen.
Das heißt, im Prinzip, als dieser Notruf kam gegen 11 Uhr morgens, das war ja damals, glaube ich, der Hausmeister, der die Polizei verständigt hat, es war, der Informationsstand sehr gemischt. Sie wussten eigentlich nur, dass da geschossen wird, oder wussten Sie noch mehr zu dem Zeitpunkt?
Nein, wir wussten damals tatsächlich nur, dass es dort zu einer Schusswaffenanwendung gekommen ist. Über die Dimension als solche war sich in dem Augenblick noch keiner wirklich bewusst. Und die Einsatzkräfte vom Standort Erfurt, die dann zur Schule verlegt sind, hatten natürlich zunächst erstmal überhaupt keine weiteren Erkenntnisse und mussten sich entsprechend auch dann besonnen vor Ort verhalten, mussten schauen, wie sie mit der Situation umgehen. Und haben mit Sicherheit auch nicht abschätzen können, dass es dann eine derartige Dimension erhält.
Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen noch mal tiefer in die Situation eintauchen. Wie genau hat sich die Lage vor Ort dann dargestellt? Wie viele Menschen waren in der Schule und was hat da für eine Stimmung geherrscht?
Ja, wir hatten an diesem 26. April einen ganz normalen Schulbetrieb dort in dieser Schule. Das heißt also, seitens des Lehrerkollegiums waren ungefähr 60 Lehrerinnen und Lehrer an dem Tag im Unterricht. Zusätzlich hat die Schule die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit rund 1000 angegeben. Und nach den ersten Aktivitäten des Täters im Schulgebäude hat sich natürlich die Situation enorm angespannt. Für uns immer wieder mehr als beeindruckend war der besonnene Umgang aller mit dieser Situation. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Schüler haben ganz bewusst darauf Einfluss genommen, sich in den Klassenräumen zu verbarrikadieren. Das war in vielen Fällen intuitiv. Das war noch lange nicht nach entsprechenden Checklisten oder Plänen, weil es die damals in dieser Form noch gar nicht gegeben hat. Und man hat vom Prinzip her versucht, sich soweit es ging eben zu schützen. Und hat in erster Linie aus dem Bauchgefühl herausgehandelt und das war in dem Fall mit Sicherheit auch die richtige Entscheidung.
Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Menschen panisch aus dem Gebäude geflohen wären, sondern es klingt jetzt eher danach, als wenn wirklich alle irgendwie die Ruhe bewahrt haben und die Stimmung dann dementsprechend auch nicht unbedingt laut war, sondern wirklich eher still, oder ist das das falsche Wort dafür?
Es hat eben nicht die vermutete Panik gegeben, die man vielleicht erwarten dürfte, sondern es war tatsächlich eben eine hohe Kontrolle der Situation festzustellen und hat natürlich auch die Einsatzkräfte in die Lage versetzt, dass sie dann bestimmte Dinge kanalisieren konnten. Das heißt also mit einer Evakuierung begonnen haben in Bereiche, von denen man annahm, dass sie zunächst erst einmal gesichert und geschützt waren. Und dort hat man nachher alle Schülerinnen und Schüler gesammelt. Und dort ging es dann auch darum, sich um diese große Gruppe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zu kümmern.
Was ich mich irgendwie auch die ganze Zeit frage, wo fängt man an in dieser Situation? Also was sind so die Prioritäten auch, die man hat? Geht es jetzt eher darum, die Schüler und Schülerinnen zu schützen? Oder guckt man, wie man am schnellsten den Täter ausschaltet? Wo fängt man da an? Wie geht man da vor?
Ja, das ist das, was wir heute mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in entsprechenden Trainings tatsächlich auch durchgehen. Wir strukturieren so einen Einsatz mit den wesentlichen Komponenten einer sogenannten Erstintervention. Das heißt, dass es darum gehen muss, mit den vorhandenen Einsatzkräften vor Ort den Täter handlungsunfähig zu machen. Dieser Begriff bleibt dann so offen, wie er eben auch ganz bewusst gewählt worden ist. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die dort genutzt werden können. Tatsächlich dann auch bis zu dem Umstand, dass der Täter mit der Dienstwaffe möglicherweise auch dann erschossen wird. Und darüber hinaus muss es darum gehen, jedwede Gefahr für Leib und Leben für Dritte so abzuwenden, dass wir so viele als möglich schützen können, dass wir für diese Menschen wieder die Sicherheit herstellen können, die erforderlich ist, und dass wir tatsächlich auch die Lage durchgängig so im Überblick behalten, dass wir uns nicht nur um einen Einzelfall kümmern, sondern dass wir erkennen, ist das die alleinige Lage, gibt es möglicherweise eine Parallellage, gibt es einen zweiten Täter, gibt es andere Handlungen, die noch in irgendeiner Form mit in das Ereignis hineinspielen. Und diese gesamte Breite der Anforderungen ist durch die Einsatzkräfte, insbesondere auch im ersten Angriff, mit abzudecken und zeigt, wie anspruchsvoll tatsächlich dann der Polizeiberuf auch ist.
Und leider zeigt sich ja auch oft, wie gefährlich dieser Beruf ist, denn um nochmal konkret zu dem damaligen Fall zurückzukommen, bevor das SEK eingetroffen ist, ist was ganz Fürchterliches passiert. Einer ihrer Kollegen, auch ein Einsatzleiter, hat vor Ort einen Kollegen, nämlich den Polizeihauptmeister Andreas Gorski, um kurz nach 11 in Richtung Schulhof geschickt, damit er mehr Informationen sammeln kann. Und in diesem Moment hat dann der schwarz gekleidete Täter auf den Beamten geschossen und hat ihn tatsächlich um 11.12 Uhr mit einem tödlichen Schuss getroffen. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie davon erfahren haben?
Ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich mich damals bei dem verantwortlichen Gesamteinsatzleiter gemeldet habe, um meinen eigenen Auftrag zu übernehmen. Dort hat mich der verantwortliche Polizeiführer davon in Kenntnis gesetzt, dass ein Polizeibeamter im Einsatz durch den Täter erschossen worden ist. Und das macht natürlich etwas mit mir selbst. Das macht etwas mit jedem Polizisten, der dort im Einsatz ist. und zeigt uns, wie wichtig auch die Frage Eigensicherung ist und wie gefährlich unser Beruf tatsächlich sich auch immer wieder darstellen kann. Und gleichzeitig ist man unmittelbar in den Gedanken bei den betroffenen Angehörigen. Man denkt darüber nach, wie es den eigenen Angehörigen gehen würde, wenn so eine Nachricht einen selbst beträfe. Und die Vielzahl der Gedanken, die einen da in kürzester Zeit durch den Kopf schießen, die prägen natürlich dann auch die eigene Entschlussfähigkeit für die weiteren Maßnahmen. Auf der einen Seite will man dann insbesondere seine Aufgabe gut und ordentlich machen und auf der anderen Seite ist man hochsensibel für alles, was um einen herum passiert, damit man sich selbst nicht in eine zusätzliche Gefahr begibt.
Aber genau das habe ich mich gefragt, wie kann man in dem Moment dann weiter professionell bleiben und sich auch darauf konzentrieren, während man gleichzeitig noch in Gefahr ist, während man unter Schock steht? Gibt es da irgendwelche psychologischen Maßnahmen? Haben Sie damals sich irgendwie dann selber gut zugeredet? Was tut man, um so eine Situation dann auszuhalten und da dann auch weiter seinen Job durchzuziehen?
Ja, wir sind als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sicherlich auch ein Stück weit dahingehend konditioniert, in solchen Situationen checklistenartig zu funktionieren. Und die Frage der Bewältigung des Umgangs mit dem, was da möglicherweise dann auch in unserem Kopf abgeht, was da mit unserer Seele passiert, das findet in aller Regel danach statt. Und das ist aber umso wichtiger, das dann auch ganz bewusst anzugehen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, damit keine Narben bleiben, die möglicherweise dann in irgendeiner Form einen so unmenschlich werden lassen, dass man im Ergebnis feststellen muss, man hat diese Dinge dann doch nicht bewältigt. Und deshalb geht es uns darum, dass wir gerade auch in der Einsatznachbereitung den Beamtinnen und Beamten die Zeit widmen, dass sie ihre Narben, sage ich dann immer so, salben können und dann mit der gesalbten Narbe auch in Zukunft ihre Aufgabe ganz bewusst wahrnehmen können. Und in der nächsten Situation, die wir ja nicht abschätzen können, ob die heute, morgen oder vielleicht erst in 5 Jahren sein wird, dann trotz alledem wieder ihren Mann bzw. ihre Frau stehen können.
Das heißt, in dem Moment funktioniert man dann eher nur und hat wahrscheinlich auch gar keine Zeit, wirklich Angst zu empfinden, weil es könnte einem ja auch selber was passieren in dem Moment.
Ja, das muss man so sagen. So erlebe ich das immer wieder in kritischen Einsatzsituationen, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei den Beamtinnen und Beamten, für die ich verantwortlich bin. Und muss dann sagen, dann funktionieren wir, weil wir so konditioniert sind. Und dann müssen wir eben schauen, dass wir danach die Möglichkeit haben, tatsächlich auch an uns selbst ein Stück weit zu denken.
Mhm. Haben Sie sich in dem Moment auch gefragt, ob da eventuell noch weitere Anschläge parallel laufen? Das haben Sie ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht nicht nur einen Täter gibt, dass es vielleicht sogar auch noch eine Bombe irgendwo gibt. Waren das auch Gedanken, die Ihnen da zu dem Zeitpunkt durch den Kopf gegangen sind?
Das macht man im doppelten Sinne. Im konkreten Fall war es ja so, dass wir auf der einen Seite auch mit dieser Information umgehen mussten, die dort überall kolportiert wurde, dass es einen zweiten Täter geben soll. Wir mussten immer annehmen, dass auch an der Stelle, an der wir gearbeitet haben, dort, wo der Evakuierungsraum gewesen ist, wo viele, viele Menschen zusammen gewesen sind, sich möglicherweise ein Täter aufhält. Deshalb haben wir dort mit besonderer Sensibilität gearbeitet und haben sehr genau drauf geschaut, mit wem wir uns dort beschäftigen und wie die Personen sich entsprechend verhalten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich Grundsatz, dass man immer davon ausgehen muss, bis die Lage eindeutig geklärt ist, bis alle Dinge diesbezüglich auch ausgeschlossen sind, ist immer davon auszugehen, dass die Gefahr noch aktuell ist. Das gehört ganz normal mit zum Prozedere des jeweiligen polizeilichen Handelns.
Jetzt war es in Erfurt so, dass das SEK erst um kurz nach 12, glaube ich, also etwa so eine Stunde nach den ersten Schüssen dann zugegriffen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass diese eine Stunde sich für die Leute, die noch in der Schule waren, unglaublich lang angefühlt hat. Wie schätzen Sie die Dauer ein von dieser Stunde bis zum Eingreifen? Ist das eine normale Zeitdauer oder war es vielleicht auch zu lang?
Das war ja nicht der erste Einsatz, den ich erlebt habe, in dem ich mit dem SEK zusammengewirkt habe, sondern es gab ja schon viele Einsätze im Vorfeld und man kennt auch die Handlungsgrundsätze, die dort zu beachten sind. Und dort ist Besonnenheit und Abgeklärtheit oberste Priorität. Man kann dort nicht blindlings reinrennen. Und mit einem Abstand, den ich ja gehabt habe zu den Handlungen des Spezialeinsatzkommandos, muss ich ganz deutlich sagen, ist das ein Zeitfenster, das in jedem Falle voll zu akzeptieren ist. Und jetzt hier um Minuten zu feilschen, wäre sicherlich auch nicht im Interesse aller Beteiligten und wäre erst recht keine Rechtfertigung, dass in irgendeiner Form etwas anders gelaufen wäre. Die Situation war damals so und die Beamtinnen und Beamten, die in dem Bereich gearbeitet haben, haben nach meiner Einschätzung dort aus ihren Verhältnissen heraus beste Leistungen angeboten.
Mhm. Auch wenn Sie jetzt quasi die Kollegen und Kolleginnen schon dahingehend in Schutz genommen haben, gab es natürlich trotzdem aber auch Vorwürfe, vor allen Dingen seitens der Überlebenden, dass die Einsatzkräfte eben nicht schnell genug in die Schule vorgedrungen seien, dass Sanitäter nicht hineingelassen wurden und den Opfern, die zu diesem Zeitpunkt dann noch am Leben waren, nicht geholfen werden konnte. Es gab angeblich auch die Dienstvorschrift, dass eben das Schulgebäude nicht gestürmt werden durfte. Erstmal die Frage, stimmt das so?
Also ich habe auch heute immer noch volles Verständnis für diese Form der Kritik. Das ist für die Betroffenen völlig nachvollziehbar, dass man mit derartigen Annahmen natürlich umgeht. Auch der Film hat ja sehr deutlich gezeigt, dass man in der Annahme leben muss, dass relativ schnell immer wieder entsprechende Kräfte zur Verfügung stehen, die derartige Situationen bereinigen können. Im richtigen Leben braucht das eben alles seine Zeit. Die Kräfte müssen alarmiert werden, die Kräfte müssen dorthin verlegen, an den jeweiligen Ereignisort. In Erfurt hatten wir diesbezüglich relativ günstige Bedingungen, weil das SEK ja auch in Erfurt selbst disloziert ist. Hm. Wenn man diese Lage irgendwo in den Thüringer Wald legt, dauert das alles noch viel länger. Und insofern muss man das natürlich immer an den konkreten Umständen festmachen. Aber wie gesagt, das Verständnis für eine solche Kritik ist ganz klar da. Und im Ergebnis des Ganzen bin ich auch immer dahingehend sehr zurückhaltend, in irgendeiner Form Dinge zu bewerten, die ich selbst nicht beeinflussen konnte, weil ich mit einem anderen Auftrag unterwegs war und nehme die Kollegen insofern auch nicht in Schutz, sondern habe da einfach eine klare Position dazu, wie sich das Ganze grundsätzlich darstellt und übertrage das lediglich auf die Situation, die damals dort vor dem Gutenberg-Gymnasium stattgefunden hat.
Wir haben ja jetzt auch gerade schon ein paar Mal angesprochen, was das eben auch für eine neuartige und dadurch auch schockierende Situation in Deutschland war. Das ist jetzt eben 20 Jahre her, war der erste Amoklauf an einer Schule in Deutschland in der Form. Und man hat es ja dann später gesehen, zum Beispiel bei dem Amoklauf nochmal in Winnenden 2009. Aber vor Erfurt hat man wahrscheinlich solche unklaren Lagen zum Beispiel im Fernsehen gesehen, in den USA. Aber könnte man sagen, wenn sozusagen schon mehr Erfahrung vorher da gewesen wäre, dass sich die Situation dann vielleicht anders verhalten hätte? Also dass sich quasi so viele Unsicherheiten auch dadurch ergeben haben, die vielleicht die Lage noch unklarer gemacht haben, als sie eh schon war?
Diese Schlussfolgerung ist in jedem Falle zulässig, weil wir uns über die 20 Jahre natürlich ganz neu und ganz anders mittlerweile mit derartigen Situationen auseinandersetzen. Die Ausbildung, die Fortbildung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im gesamten Bundesgebiet auch auf diese Aspekte abstellen und wir zwischenzeitlich mit sogenannten Erstinterventionskonzepten derartige Lagen bearbeiten. Und es wird von jeder Polizistin und von jedem Polizisten erwartet, dass er unabhängig von seinen Möglichkeiten, die sich vor Ort in so einer Situation ergeben, immer in der Lage sein muss, mit entsprechend taktischen Konzepten sofort in solch ein Gebäude einzudringen, sofort Maßnahmen einzuleiten, um, wie ich schon am Anfang gesagt habe, den Täter handlungsunfähig zu machen. Und dort darf es auch kein Verzögern mehr geben. Und das ist eine vollkommen neue Qualität in den Einsatzkonzepten der Polizei. Und die ist unter anderem eben auch dann der Ausfluss des Umstandes, dass man aus den Erfahrungen Gutenberg, aus den Erfahrungen Winnenden und anderen Schulshootings tatsächlich gelernt hat und gesagt hat, diese Defensivhaltung, dieses zunächst erstmal abwarten und versuchen, dass man in Verhandlungen kommt, ist bei derartigen Lagen eben nicht angezeigt, sondern hier ist sofort eine Erstintervention gefordert.
Mhm. In der Realität ist es ja so, dass der Täter Robert S. an diesem 26. April in Erfurt um 13 Uhr tot aufgefunden wird. Um 14.43 Uhr, also knapp 4 Stunden, nachdem der Amokläufer die Schule betritt, wird das Gebäude vom SEK als gesichert erklärt. Keiner der Verletzten kann gerettet werden. 17 Menschen sind tot, inklusive dem Täter selbst, um das nochmal festzuhalten an der Stelle. Sie hatten Kontakt mit den Überlebenden. Wie muss man sich so eine Erstbetreuung vor Ort vorstellen? Ist das etwas, was damals ja auch wahrscheinlich noch nicht so geübt war, weil es eben diese Ereignisse nicht gab? Wie war die Erstbetreuung damals und wie ist sie vielleicht heute in solchen Situationen?
Damals haben wir stark improvisiert. Wir haben uns ein Stück weit angelehnt an das Gesamtthema Krisenintervention nach schwerwiegenden polizeilichen Einsatzlagen. Da geht es in erster Linie darum, dass wir in den ersten Stunden für Betroffene da sind und ganz einfach darauf schauen, dass sie nicht in eine Leere fallen, dass sie die Möglichkeit haben, einfach die Dinge loszuwerden, die sie in so einer kritischen Situation bewegen. Und das haben wir ein Stück weit strukturiert. An diesem 26. April 2002 haben das dann für diesen Massenanfall von Getöteten tatsächlich konzipieren müssen, haben dankenswerterweise aus der gesamten Bundesrepublik Unterstützung von psychologischen Helfern erhalten, die wir in kürzester Zeit dann auch verfügbar hatten, und haben uns darauf geeinigt, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ausschließlich die hoheitliche Aufgabe des Überbringens von Todesnachrichten wahrnehmen und dann an die psychologischen Helfer übermitteln und die psychologischen Helfer sich dann um die Kriseninterventionsaufgaben kümmern, um die Erstbetreuung kümmern, um die psychologische Begleitung, um die psychosoziale Nachsorge, wie wir heute sagen, bemühen und dann auch eine entsprechende Weiterführung in Maßnahmen sicherstellen für Betroffene, bei denen das unmittelbar angezeigt ist. Und wir haben hier mit den vorhandenen Möglichkeiten tatsächlich sehr, sehr viel Schaden von den Betroffenen abwenden können. Und bei allem Leid, was an diesem Tag geschaffen wurde und was über viele Jahre zu ertragen war und für viele immer noch ist, war das aber ein Angebot, das davor geschützt hat, dass wir noch viel, viel mehr Spätfolgen aus diesem Massaker in irgendeiner Form hätten verzeichnen müssen.
Im Tatort spielt ja Social Media eine große Rolle, wenn es jetzt auch dann um die Verbreitung von irgendwelchen Gerüchten geht rund um die Tat. Das war jetzt 2002 natürlich noch nicht der Fall. Aber Sie haben ja auch gesagt, auch da gab es ja Gerüchte, zum Beispiel um einen zweiten Täter. Können Sie erklären, wie das damals zustande gekommen ist, ohne dass das jetzt hier überall irgendwie in den sozialen Medien verbreitet wurde?
Das können wahrscheinlich Psychologen noch besser erklären, aber Psychologen erklären uns eben wieder, dass Menschen in solchen Extremsituationen auch eine entsprechend eingeschränkte Wahrnehmung haben und dann das eine oder andere möglicherweise auch fehlinterpretieren und dann diese Informationen so weiterleiten und diese Informationen für sie gesetzt sind. Deshalb ist es also für uns auch im polizeilichen Einsatz ganz wichtig, dass wir die Belastbarkeit solcher Informationen durchgängig prüfen, dass wir schauen, dass wir auch in die Deutungshoheit für solche Lagebilder kommen, dass wir, wie man so schön sagt, vor die Lage kommen. Und wir versuchen heute in den sozialen Medien in einer Art und Weise präsent zu sein, die vor Jahren überhaupt noch nicht denkbar gewesen ist, und versuchen damit ein Stück weit auch Einfluss darauf zu nehmen, das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung dann doch wieder zu stärken und wieder auf ein Normalmaß zurückzudrehen.
Es ist natürlich schön zu hören, auch dass dann man heutzutage vielleicht auch durch die sozialen Medien im Einsatz Möglichkeiten hat, selber auch Informationen zu verbreiten. Auf der anderen Seite hat natürlich auch gefühlt jeder andere Mensch ein Handy in der Hand und kann selber auch die ganze mediale Berichterstattung mitbestimmen. Vielleicht können Sie mal sagen, welche Vorteile und welche Gefahren bringt es vielleicht auch mit sich, dass es eben heute alles so unglaublich vernetzt ist und jeder alle Informationen die ganze Zeit teilen und verbreiten kann.
Ja, das erlebe ich natürlich auf der einen Seite als Polizeiführer und das erlebe ich natürlich auch jeden Tag ganz normal als Bürger, dass wir mit vielen Informationen umgehen müssen, deren Echtheit in ihrer Prüfung oftmals ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist. Das heißt, dass wir im Ermittlungsbereich logischerweise einen deutlich höheren Aufwand betreiben müssen, um mit diesen Dingen umzugehen. Das hat der Tatort ja übrigens auch sehr, sehr gut gezeigt, wie hoch die Ermittlungsbelastung für die Beamtinnen und Beamten dort gewesen ist, insbesondere auch für den Kollegen, der für die beiden Hauptdarsteller dann im Stab permanent ermittelt hat. Und das ist auch im echten Leben natürlich so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch hier als Polizei gut aufstellen, dass wir hier eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit betreiben, dass wir eng mit den Medien zusammenarbeiten, dass wir gucken, wie wir das gut an die Leute draußen dranbringen können und das dann eben nicht in irgendeiner Form verklausuliert wird oder man drumherum spricht und im Ergebnis aber Zweideutigkeiten entstehen, mit denen man dann am Ende nicht umgehen kann.
Was ich auch sehr mitreißend dargestellt fand im Tatort, waren diese Szenen, in denen man die Kinder da unter den Tischen kauern sieht und sich alle irgendwie versucht haben zu verbarrikadieren und zu verstecken. Sie haben ja schon erzählt, dass am Gutenberg-Gymnasium damals alle intuitiv sehr gut gehandelt haben und sich sehr, ja, einfach sehr richtig und gut verhalten haben. Was wird denn heute jetzt in Bezug zum Beispiel auf Amok-Alarm Kindern an Schulen beigebracht, wie sie sich in so einer Situation verhalten sollen? Kann man sagen, was sind da so die Grundregeln, die man beachten sollte?
Es ist ein positives Ergebnis aus den Erfahrungen des Einsatzes am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, das nach kürzester Zeit, damals im Dezember 2002, bereits im Freistaat Thüringen für Lehrerinnen und Lehrer sogenannte Krisenordner zur Verfügung gestellt worden sind. In welcher Checklisten zur Verfügung gestellt worden sind, wo sich Lehrerinnen und Lehrer informieren konnten, wie gehe ich mit bestimmten belastenden Ereignissen im Schulalltag um. Und anhand dieser Unterlagen werden heute in den Schulen entsprechende Trainings durchgeführt, um solche Situationen unter Kontrolle zu bringen. Und auf der Grundlage dieser Trainings, so wie wir das zum Beispiel eben auch von entsprechenden Brandschutzübungen kennen, wird dann in derartigen Situationen auch immer ein Handeln abrufbar sein. Und das hat sich im Tatort sehr gut dargestellt. Da hat also die Regie deutlich darauf geachtet, dass man das auch rüberbringt, dass es hier mittlerweile Handlungsgrundsätze gibt, die auch erlebbar sind. Und das ist damals in Erfurt noch intuitiv passiert. Und wenn wir solche Entwicklungen aber verzeichnen können, dann glaube ich, sind da auch die richtigen Schlussfolgerungen aus diesem dramatischen Ereignis gezogen worden.
Jetzt ist es ja in solchen Situationen, auch das haben Sie ja jetzt schon mehrfach angesprochen, oft nicht ganz klar, was ist da los. Ne? Ist das jetzt ein Amoklauf? Ist es vielleicht sogar ein Terroranschlag? Das ist ja im Tatort auch nicht so ganz klar am Anfang. Gibt es da eine allgemeingültige Definition, wo man sagt, das ist ein Amoklauf und das ist ein Terroranschlag?
Es gibt ganz klare Definitionen für das Thema Amok und auch für das Thema Terror. Aber zwischenzeitlich gibt es eine andere Vorgehensweise in der Polizei. Wir sprechen von lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Und solange wie diese Lage unklar ist, ist es eine Geiselnahme, ist es eine Entführung, ist es ein Amoklauf, ist es ein Terrorakt, bleiben wir bei der Formulierung lebensbedrohliche Einsatzlage und führen unsere Einsatzmaßnahmen mit dem Ziel, die entsprechende Lagekontrolle zu erhalten und die Dinge polizeilich so weit wieder zu stabilisieren, dass öffentliche Sicherheit und Ordnung hergestellt ist. Wenn sich die Dinge dann natürlich so klar darstellen, dass es ein Amoklauf ist, heißt also, dass es eine geplante, versuchte oder vollendete Mehrfachtötung darstellt, die der Täter aus Wut und Hass und Rache betreibt, dann gibt es entsprechende Einsatzkonzepte, die bewusst auf Amoktaten abstellen. Mhm. Und dann wird der Einsatz in diese Richtung gedreht und es werden Strukturen entwickelt, die sich dann ganz speziell um die Arbeit an dieser Amoklage dann drehen.
Aber die Unterscheidung ist manchmal gar nicht so einfach, weil das vermischt sich ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns München angucken, das ist ja ein Schüler gewesen am OEZ, der da alles Menschen getötet hat mit Migrationshintergrund. Man hat es erst lange Amoklauf genannt. Jetzt überlegt man oder hat man überlegt, war es vielleicht doch ein rechtsterroristischer Anschlag. Also die Grenzen sind da manchmal fließend, auch Jahre später noch, ne?
Das ist so und das macht es eben umso wichtiger, dass wir sagen, wir bieten den Einsatzkräften mit diesem Begriff lebensbedrohliche Einsatzlage zunächst erstmal einen Grundstock mit entsprechenden Handlungsgrundsätzen dahinter und führen nicht erst ewig die Diskussion vor Ort, was haben wir jetzt denn eigentlich?
Ja.
Denn wenn man es ganz nüchtern betrachtet, haben wir dort einen Täter, der mit einer Schusswaffe handelt, gegen Menschen, der Menschen tötet, der Menschen verletzt. Und ob der das jetzt aus politischer Motivation heraus, aus irgendwelchen Glaubensbekenntnissen heraus tut, ob der das macht, weil er in Hass und in Unmut auf diese ganze Welt ist, ich glaube, das ist zunächst erstmal zweitrangig. Das ist dann für die juristische Aufarbeitung solcher Fälle durchaus relevant. Aber für die allgemeine Sicherheit und Ordnung, die es gilt, wiederherzustellen, ist das sicherlich erstmal eine Polemik, die dann nicht unmittelbar zum Ziel führt.
Nach allem, was Sie uns jetzt hier erzählt haben, ist man wirklich irgendwie sprachlos darüber, dass Sie diesen Wahnsinn einfach auch miterlebt haben. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, wie hat dieser Tag vor 20 Jahren Sie sowohl als Mensch als auch als Polizist verändert?
Ich formuliere auf diese Frage immer gerne dann die Antwort in der Form, dass ich immer sage, es gab einen René Treunert vor Gutenberg und es gibt einen René Treunert nach Gutenberg. Jawohl, ich lebe heute deutlich bewusster und ich trenne auch ganz bewusst zwischen den dienstlichen Anforderungen und meinem Privatleben, weil das Privatleben eine ganz andere Bedeutung erfahren hat. Aber ich habe mich insbesondere auch in dem Thema der psychosozialen Nachsorge noch viel mehr engagiert in den letzten 20 Jahren, als ich das damals getan habe, weil ich weiß, wie wichtig dieser Part für Betroffene ist und Betroffene im weitesten Sinne. Da schaue ich nicht nur auf Einsatzkräfte, Polizei, sondern da schaue ich auch auf die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, auf die Opfer. Da schaue ich auf Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, die in vielen Fällen heute auch Opfer werden können und Opfer geworden sind und die Hilfe brauchen. Und in diesem Feld habe ich mich also mehr und mehr eingebracht, weil ich glaube, dass das für die Menschen, die sich für diese Berufe entscheiden und sich in diesen Berufen zur Verfügung stellen, ganz wichtig ist, dass sie nach solchen Ereignissen nicht alleine sind, sondern dass sie wissen, dass sie dann auch Hilfe erhalten, Hilfe für Helfer, die mehr als notwendig ist und der die entsprechende Bedeutung beigemessen werden muss.
Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie auch eben diese Erfahrungen mit uns geteilt haben. Es wäre auf jeden Fall schön, am Ende noch mal ein bisschen kleines Feedback von Ihnen auch zum Tatort zu bekommen. Wir haben da ein Zitat von der Regisseurin Pia Striedmann. Die hat über den Film gesagt: Dieser Tatort ist ein Polizeifilm. Der ganze Apparat, Führungsstab, SEK, Streifenpolizisten, Bereitschaftspolizei bis hin zu den Kommissaren Bartitsch, Leitmeier und Hammermann, sie stehen im Mittelpunkt und sind alle für mich die Hauptfiguren dieser Geschichte. Die Frage nach dem Wieso ist hier nicht das Thema. An einem solchen Tag geht es auch in der Realität nicht darum. Haben Sie den Film auch so empfunden? Und was hat Ihnen vielleicht auch an der Darstellung der Polizeiarbeit in diesem Tatort besonders gut gefallen?
Ich habe ihn erstaunlicherweise genauso empfunden. Ich bin ansonsten sehr reserviert im Umgang mit dem Tatort, weil ich natürlich auch immer sehe, dass das nicht mit dem tatsächlichen polizeilichen Leben so zusammenkommt. Bei diesem Tatort war es genau andersrum. Hier habe ich genau die Dinge gesehen und erlebt, die mir auch in so einem Einsatz immens wichtig sind. Das begann tatsächlich eben auch bei der Rolle des Polizeiführungsstabes und der Art und Weise, wie der Gesamteinsatzleiter seine Aufgabe dort wahrgenommen hat. Das ging bis hinein in den Bereich der Ermittlungen, der für mich sehr, sehr gut dargestellt wurde. Und gerade auch die Betroffenheit, die die beiden Hauptkommissare in bestimmten Einsatzsituationen angeboten haben, waren Betroffenheiten, die ich aus Einsätzen kenne und die dort schauspielerisch exzellent angeboten worden sind. Und man muss insgesamt der Crew da ein ganz großes Lob zollen. Das war ein Tatort, der ganz nah am wirklichen Leben gewesen ist und der zeigt, wie kritisch unsere Zeit mit Ereignissen umgehen muss und sich eben auch darauf einzustellen hat, mit diesen Ereignissen in irgendeiner Form so umgehen zu können, dass Menschen am Ende nicht nur Opfer sind, sondern tatsächlich auch geschützt werden können.
Wow.
Herr Treunert, das ist aber mal ein Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke, dass Sie da waren.
Ja, krass. Also das war jetzt echt ein sehr, sehr spannendes Interview und bei mir ist einfach total hängen geblieben, wie er gesagt hat, es gab einen René Treunert vor Erfurt und es gab einen danach. Da habe ich echt richtig Gänsehaut bekommen, weil das auch so einen tiefen Blick irgendwie zugelassen hat und das machen Polizistinnen und Polizisten eigentlich eher ungern, möchte ich mal sagen.
Total. Und ich habe gleichzeitig aber auch nochmal an alle Menschen gedacht, die auch dort vor Ort waren, für die das ja auch alle so ist. Wie viele Menschenleben sowas verändert und für immer verändert. Und da kannst du auch wahrscheinlich so viel Therapie machen, wie du möchtest. Das hilft zwar, aber das wird nicht mehr wieder rausgehen aus dir. Das ist so krass.
Sowas reißt wirklich eine kollektive Wunde in die Seele von so einer Stadt. Und das bleibt auch Jahre danach noch. Da ist wirklich ein Trauma in der ganzen Stadt. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal über diesen Tatort zu sprechen, um den es hier die ganze Zeit geht.
Der Film in drei Worten.
Da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, würde ich sagen. Gegen die Zeit passt definitiv, aber das wird vielleicht auch bei anderen Fällen passen. Wenn ich jetzt hier einen auf besonders gesellschaftskritisch machen wollen würde, dann könnte man auch sagen, digitales Dauerrauschen, weil das wird ja auch so deutlich wie in sonst kaum einem Tatort, wie sehr eben soziale Medien auch Verbrechen und auch Aufklärung von Verbrechen beeinflussen, weil die ganze Zeit irgendwie Videos und Gerüchte, die größtenteils gar nicht stimmen, durchs Internet geistern.
Was war deine Lieblingsszene?
Boah, da gibt's so viele. Ich habe die Szenen in der Einsatzzentrale gerade am Anfang, als die Lage wirklich sehr, sehr unklar war, als wahnsinnig intensiv wahrgenommen. Also man kann die Spannung mit den Händen greifen, ohne dass ganz viel geredet wird. Man sieht es einfach an den Blicken der Menschen. Mhm. Und der arme Kalli ist natürlich mittendrin.
Martin, hatte der Tom Scheuer einen Autoschlüssel bei sich?
Sie gucken.
Macht nichts, wenn es schnell geht.
Ja, das ist so ein klassischer Kalli. Ein kleines Lächeln in diesem doch sonst nicht besonders lustigen Fall. Aber auch besonders in Erinnerung geblieben sind mir diese beiden Bombenentschärfungen. Einmal in dieser komplett leeren Tiefgarage und einmal in der geräumten U-Bahn-Station. Da hatte ich wirklich, wirklich Puls. Und eben der Schluss, ohne jetzt ganz zu viel spoilern zu wollen, der ist ja wirklich dramatisch und tragisch. Und wie man ohne, dass gesprochen wird, so viel sagen kann, das ist mir echt an die Nieren gegangen. Und das geht auch nur, wenn du wirklich super Schauspiel hast.
Das stimmt. Und ich habe es ja auch schon gesagt, bei mir waren es auf jeden Fall auch diese ganzen Szenen, wo man gesehen hat, wie die Kinder da irgendwo hocken und dann, wenn dann auch diese Einsatzkräfte reinstürmen und sagen irgendwie hier einfrieren und so, das ist alles, hat mich sehr, sehr mitgenommen. Was mich aber auch mitgerissen hat, waren diese Momente einfach, wenn man nochmal gesehen hat, was diese unklare Lage mit der Stadt und den Menschen gemacht hat und das gepaart mit dieser Berichterstattung, das hat mich wirklich so krass daran erinnert, wie ich damals bei dem Amoklauf vom OEZ wirklich selbst auch vorm Fernseher saß und diese Live-Nachrichtensendung dazu die ganze Zeit gesehen habe, parallel dazu Twitter gecheckt habe und noch mit meiner besten Freundin aus München geschrieben habe, ob es ihr gut geht und ob sie irgendwas weiß. Und dementsprechend fand ich das wirklich großartig, wie realistisch der Film diese Flut an Fakten und Fake News dargestellt hat, aber eben auch, dass man so diese enorme Ohnmacht einer Stadt einfach miterleben konnte, wenn sowas passiert.
Was war das beste Zitat?
Das kommt relativ am Ende, also für mich zumindest, als Toms Kumpel Dennis die komplette Problematik von Amok-Tätern und der Berichterstattung über sie eigentlich ja perfekt auf den Punkt bringt.
Wissen Sie noch, wie die Leute damals abgegangen sind? Nachdem der Typ aus dem Einkaufszentrum raus ist? Wie plötzlich jeder irgendeinen Typ mit einer Knarre gesehen hat? Tom fand es großartig, überall Chaos und jeder verdammte Idiot hat seine eigene Theorie gepostet. Ein Einzelner unterhält die ganze Welt, das hat er gesagt.
Ja, das ist deshalb so gut, weil es, muss man so sagen, leider wahr ist.
Ich hätte, glaube ich, mir diesen Satz auch rausgesucht. Ein Einzelner unterhält die ganze Welt. Aber ich nehme jetzt einfach ein anderes Zitat, weil du mir das geklaut hast. Und zwar würde ich mich jetzt für einen Moment entscheiden, den ich während all des Wahnsinns und Adrenalins auch wirklich kurz mal gebraucht habe, um wenigstens für 5 Sekunden runterzukommen. Genau wie unsere beiden Kommissare, als sie völlig erschöpft im Treppenhaus auf dem Boden sitzen.
Wir könnten jetzt auch einfach so sitzen bleiben, oder?
Zum Glück sind die beiden ja dann auch doch wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Und passend dazu hat mir folgendes Zitat sehr gefallen, was auch nochmal untermauert hat, dass die beiden natürlich nicht kampflos aufgeben und im Notfall eben auch zu zweit die ganze Stadt auf den Kopf stellen, um den Täter oder die Täterin zu finden.
Okay, Franz, wir zwei ziehen jetzt los und suchen ganz München ab. Allein. Uns glaubt nämlich niemand mehr.
So würden wir es auch machen, Philipp, oder?
Am Ende. Aber natürlich. München ist ja eine Kleinstadt. Das wäre gar kein Problem.
Gut, da haben wir ja einen Plan.
Aber ja, wenn du drüber nachdenkst, dass Batic und Leitner ja schon seit mehr als 30 Jahren im Einsatz sind, im Tatort-Einsatz in München, ist es doch toll, wenn immer noch solche Perlen dabei rauskommen. Und ich möchte dich jetzt mit einem kleinen Fun-Fact sozusagen entlassen. Auch bei den Zuschauern hat der Tatort für eine unklare Lage gesorgt. Ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben nach der ersten Ausstrahlung vor 2 Jahren in den sozialen Netzwerken gefragt, war denn da jetzt eine Bombe im Rucksack am Ende oder nicht? Und tatsächlich gab es dann auf der Facebook-Seite vom Tatort die Antwort, ja, es war eine Bombe im Rucksack, ist beim Zuschauen etwas untergegangen, war aber auch in der Inszenierung durchaus beabsichtigt. Also, falls ihr euch das jetzt am Ende dieser Tatort-Folge auch gefragt habt, Bombe oder nicht, gern geschehen.
Vielen Dank, ich habe es mir auch gefragt.
Ja, guck mal, das ist Service an der Hörerin in dem Fall. Und weil es jetzt so schön war mit uns beiden, sind wir direkt morgen wieder am Start. Und zwar sprechen wir dann über den MDR-Tatort Das kalte Haus und über die Frage, warum und wie Menschen spurlos verschwinden. Also ihr kriegt uns morgen schon direkt wieder. Es ist verrückt.
Und es wird spannend. Sehr, sehr spannend.
Ich freue mich.
Ich freue mich drauf.
Tschüss.
Tschüssi.
Tatort.
Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter
ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions.
Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.